Buchgeflüster, Ihr Podcast vom Brunnen Verlag. Herzlich willkommen beim Podcast vom Brunnen Verlag. Mein Name ist Stefan Loss, ich bin Lektor bei Brunnen. In unserem Podcast geht es natürlich um Bücher und ums Lesen. Frei nach dem Motto Ohren auf beim Bücherkauf wollen wir Ihnen mit unserem Podcast dabei helfen, sich für die richtigen Bücher zu entscheiden. Wir stellen Bücher aus unserem aktuellen Programm vor, und zwar in kurzen Interviews mit unseren Autoren. Und wenn Ihnen das gefällt, was Sie da hören, bei uns gibt es das Buch zum Podcast sozusagen. Das Buch, um das es heute geht, trägt den Titel Alles nur heiße Luft, Untertitel Lenin, Jehova, Jesus, meine lange Suche nach der Wahrheit. Geschrieben hat es Tobias Ein, und der ist jetzt auch mein Gast. Hallo Tobias.
Hallo Stefan, danke für die Einladung.
Gerne doch. Wie der Titel schon sagt, in dem Buch geht es um eine spannende Lebensgeschichte, um deine Geschichte. Tobias, du warst insgesamt 27 Jahre bei den Zeugen Jehovas, bist dann ausgestiegen, leitest heute einen Verein, der anderen Aussteigern helfen will. Wichtig dabei ist dir, dass diese Menschen mit dem Austritt bei den Zeugen nicht ihren Glauben komplett an den Nagel hängen, sondern zu einem anderen, neuen, freien Glauben an Gott finden, wie du auch. Aber gleich dazu ein bisschen mehr, das war jetzt so ein kleiner Teaser. Lenin, Jehova, Jesus, das legt nahe, dass deine Suche nach Sinn und Wahrheit in der ehemaligen DDR angefangen hat. Was hat dich als junger Mensch, als junger Mann damals am real existierenden Sozialismus, am Kommunismus so fasziniert? Was war das?
Naja, erstmal kannte ich ja nichts anderes. Also ich bin ja in diesem sogenannten Arbeiter- und Bauernstaat, wie wir das genannt haben, aufgewachsen. Und für mich war das die Realität und die Wahrheit sozusagen, das, was mich umgibt. Und in der DDR war es halt damals so, wenn man dort aufgewachsen ist, ist man auch aufgewachsen, ja, in der Doktrin des Staates. Man wurde also schon in der Kindergrippe, im Kindergarten, später in der Schule, konnte man gar nicht dran vorbei am real existierenden Sozialismus und hat eine ganze Menge über diesen tollen Arbeiter- und Bauernstaat schon als Jugendlicher, als junger Mensch gelernt. Ja.
Und das war ja auch, also in deinem Buch beschreibst du das sehr schön, auch ausführlich für mich als Wessi in Anführungsstrichen, so ein komplett fremdes Leben. Aber wenn man da aufwächst, wie du auch sagst, ist es ja normal. Man wächst ja in die Strukturen rein und merkt dann vielleicht so nach und nach erst, oh, was ist da so anders? Und dann kommt man, ist wie bei den Pfadfindern, in Funktionen rein. Man wird wichtig als Schüler schon. Und dann gibt es Fahnenappelle. Und da war ja, das war ja damals in der DDR, wurde das ja auch richtig gepflegt, was man so mitbekommen hat. War das für dich auch was dich irgendwie mit Sinn erfüllt hat, mit, wo du das Gefühl hattest, wow, ja, da bin ich richtig so?
Ja, in dem Buch beschreibe ich ja, wie mein Leben mit Entwurzelung begonnen hat. Also Entwurzelung heißt umgezogen, von meinen Verwandten weg, von meiner geliebten Oma weg, oft umgezogen, wenig Freunde in der Schule, weil wir so oft umgezogen sind. Und dann war eine Konstante immer da. Und diese Konstante war halt, ja, der Kommunismus, der Sozialismus, ja, das war, die Zeitungen waren immer die gleichen, egal wie oft wir umgezogen sind. Und insofern war das was Vertrautes, das war etwas, ich habe damals auch sehr gerne gelesen, lese ich immer noch, kann ich nur empfehlen. Und das hat mich ja umgeben sozusagen, und deswegen konnte ich dem gar nicht entfliehen. Es war für mich, ja, wie gesagt, total normal. Die Faszination war tatsächlich so dieses Dazugehören. Ich glaube, man kann das schon ganz gut vergleichen mit so Pfadfindern oder vielleicht auch bei der Feuerwehr oder so dazu zu gehören. So als Jugendlicher möchte man irgendwo mit dabei sein, und wenn Schule keine Konstante ist, weil wir ja dort oft gewechselt sind, dann war es halt ja der sogenannte Pionier. Das waren ja damals die Jungpioniere, Thälmann-Pioniere, später auch die FDJ, die Jugendorganisation der DDR. Und da konnte man ja eine ganze Menge drin werden und machen. Es gab dort Nachmittage, es gab dort AGs, und man konnte dort sich sehr beschäftigen und brauchte dann sozusagen auch ja nichts anderes mehr.
Du hast da auch schnell irgendwie so parallel dazu diese schwierige Seite kennengelernt, so nach dem Motto, man darf nicht mit jedem über alles reden und manche Witze sollte man nicht dann machen, wenn der Bürgermeister da ist. Kamen da schon so Zweifel daran, ob das alles so richtig ist, oder war das für dich part of the game, also irgendwie so ein Teil vom Ganzen?
Ja, also ich glaube, als Kind, weiß nicht, ob man da nochmal bessere Sensoren hat, oder auch als Jugendlicher, man merkt ja, wenn Menschen einem was vormachen. Also wenn man so tut, als ob, wenn man nicht echt ist oder wie wir heute so schön sagen, nicht authentisch ist. Und das merkt man dann, glaube ich, schon irgendwann. Also zumindest habe ich das in der DDR damals gemerkt, dass es eine Wahrheit gab, über die man redete, und es gab halt Dinge, über die man nicht redete und über die man sich besser nicht lustig machen sollte. Oder auch Dinge, die man lieber nicht kritisieren sollte. Das habe ich sehr, sehr schnell gemerkt, ja.
In deinem Buch erzählst du ziemlich detailliert. Also ich finde, man kann super eintauchen in deine Lebensgeschichte. Und wie gesagt, für mich, als wäre es eine ganz fremde Welt, wärmste Leseempfehlung. Wir machen jetzt einen ganz kleinen Sprung. 89, da warst du gerade, ich glaube, 18 ungefähr sowas oder
16,
16.
16, ja.
Da hat deine Mutter dann irgendwie so eines Tages gesagt, so, jetzt geht's ab in den Westen. Und ihr seid, also du mit deiner Mutter und deinem Bruder, ihr seid tatsächlich über, Achtung, die Prager Botschaft in den Westen gekommen. Also du warst da wirklich in dem Garten, ihr seid über den Zaun geklettert, spannend zu lesen. Was denn, also ihr seid dann im Westen gelandet mit dem Zug und da wurden Geldscheine aus dem Fenster geschmissen. Also das, was ich so kenne aus dem Fernsehen ein bisschen von damals, ich bin alt genug, das mitgekriegt zu haben. War es das dann gleich mit dem begeisterten Kommunisten? Also hast du das so auch, sagen wir mal, ideell hinter dir gelassen, das Ganze, oder?
Ja, also ich muss dazu sagen, also ich habe total Gänsehaut gerade noch wieder, wenn ich daran denke. Also Prager Botschaft, das ist so das Einschneiden oder mit eines der einschneidendsten Erlebnisse in meinem jungen Leben damals. Es war sowas von aufregend und es war ja ein kompletter Systemwechsel dann danach, also worauf du anspielst. Also ich war ja wirklich voll drin im Kommunismus und wollte ja dort auch, bei der Stasi hatte ich mich ja beworben und war eigentlich unvorstellbar, dass ich in den bösen Westen gehe, aber es war dann irgendwann soweit. Wir kamen im Westen an und was dazwischen war, total spannend, also lohnt sich auf jeden Fall zu lesen, was wir da erlebt haben auf dieser Reise in den Westen. Und dann kamen wir in den Westen und dann, ja, war plötzlich alles anders. Also ich hatte schon eine gewisse Vorstellung, so nach dem Motto, es ist irgendwie alles besser, es ist irgendwie alles aus Gold, es ist alles irgendwie alles, ja, alles anders und einfach nur besser. Aber alles besser war es, glaube ich, nicht. Aber ich musste erst mal, ja, damit überhaupt klarkommen, mit diesem plötzlich in einem anderen Staat, auch wenn es Deutschland war, es war ja ein komplett neues Land für mich, also für uns, und da musste ich erstmal mit klarkommen. Also brauchte erstmal so eine gewisse Eingewöhnungsphase, um erstmal zu realisieren, wo bin ich da überhaupt? Also das war auf jeden Fall der Fall. Und ja, die Ernüchterung kam dann irgendwann, dass ich gemerkt habe, so, ich habe ja immer gedacht, der Westen, das sind die bösen Kapitalisten, die bösen Imperialisten, die wollen ja nur Böses und so weiter. Und dann habe ich festgestellt, ja, ich muss ja dann auch irgendwie weiter zur Schule gehen, Berufsausbildung machen, habe ich festgestellt, so böse sind die eigentlich alle gar nicht. Und mein Weltbild war dann doch einfach weg. Also das ist schon krass. Also ich habe mich völlig nackt gefühlt und wusste nicht mehr, was ich glauben sollte, weil der Kommunismus, das war schon meine, man kann fast sagen, Religion. Habe das nie in Frage gestellt und plötzlich merke ich so, der bröckelt ja dann auch noch 1989, und von daher war das für mich eine sehr schwierige Situation, ja.
Weil du hast es ja eben auch so gesagt, das war ja auch für dich, dieses ganze System hat dir ja auch Sicherheit gegeben. Und das war ja auf einmal, ging ja nicht nur dir so, das war ja für alle so, dass man, wenn man aus diesem System kommt und dann rüber macht, wie es damals hieß, das ist ja ein Kulturschock und dann kommt erstmal alles durcheinander. Du hast es gerade so ein bisschen angetextet, Kapitalismus war dann ja auf einmal ein Thema und wenn man dann gesagt kriegt, hey, du kannst dein Leben in die eigene Hand nehmen und so richtig Kohle machen mit irgendwas und du hast das auch versucht, du hast dich selbstständig gemacht mit allen Höhen und Tiefen, auch nachzulesen im Buch. Meine Güte, man sollte das wirklich lesen. War das zwischendurch mal so ein bisschen, konnte das für dich eine Ersatzreligion sein? Also so die Sachen, die du gemacht hast, Selbstständigkeit, Kohle verdienen, Auto kaufen und sowas. Hat sich da was
Ja.
reingeschlichen bei dir oder war das einfach nur zum Überleben?
Ja, das war ja alles relativ gleichzeitig. Also ich sag mal, die Selbstständigkeit kam ja dann auch wirklich erst viel später. nachdem ich übrigens Zeuge Jehovas geworden bin,
Okay.
um die Chronologie
Ja.
einzuhalten. Aber ja, also der Kapitalismus, das leuchtete alles schon und ich kann mich schon an meinen ersten Supermarktbesuch sehr gut erinnern, der auch im Buch beschrieben wird, wie da meine Augen geleuchtet haben und wie es mich einfach nur überwältigt hat. Religion weiß ich nicht, Kapitalismus als Religion. Ich habe irgendwie gemerkt, dieses Weltbild, ob das jetzt Sozialismus ist oder Kapitalismus, es trägt halt irgendwie nicht, um die Welt zu erklären. Also ich habe immer gedacht, mit dem Kommunismus, mit dem Sozialismus können wir die Welt erklären und es gibt eine gewisse Ordnung, es gibt eine gewisse Gesetzmäßigkeiten, nämlich dass irgendwann der Kommunismus siegen wird über den Kapitalismus und plötzlich war alles, ja, also die alles, wenn man sich vorstellt, man hat Mathematik gelernt in der Schule und denkt so, ja, 5 plus 5 ist 10 und plötzlich merkt man, nee, also das stimmt doch nicht. Das ist dann ein ganz komisches Gefühl.
Du hast das gerade so schön angetextet, so diese Sicherheiten und das Berechenbare. Du hast es auch eben gesagt, die Zeugen Jehovas kamen dann in dein Leben als jemand Bekanntes, der auch aus der DDR gekommen ist. Da kamen dann erste Kontakte, erste Bibelstudien. Da geht es ja auch bei den Zeugen Jehovas, soweit ich das weiß, um so gut wie, dass da irgendwie so gut wie alle Antworten auf alle möglichen Lebensfragen da sind, dass man auf jede Frage Antworten hat, fundamentiert. Jeweils mit Versen aus der Bibel. War das von, was dich von Anfang an fasziniert hat? Also so ein, hey, da habe ich wieder so ein neues System, einfach rein und mitmachen oder so?
Also ich glaube, so habe ich das nicht wahrgenommen, dass das jetzt sozusagen zack der Ersatz war. Das war ja auch irgendwie sehr, sehr glattend, wie ich da reingerutscht bin bei den Zeugen Jehovas sozusagen. Aber ja, es waren am Anfang waren es zwei Dinge, die mich da angezogen haben. Das eine waren natürlich die vielen Fragen, die ich hatte, aber eher Fragen zum Leben. Wo kommen wir her? Wo gehen wir hin? Was soll das alles? Was ist überhaupt, ja, wo ist die Sinnhaftigkeit überhaupt in allem? Also das waren so solche Sinnfragen. Auf der anderen Seite war es natürlich auch so dieses gestrandet im Westen, kaum Freunde, ne, wieder dieses entwurzelt sein. Und dann kommen da plötzlich Leute und sagen, wir nehmen dich an die Hand und wir nehmen dich in den Arm. Also das war dann schon irgendwo anziehend für mich.
Also diese Gemeinschaft, dieses
Genau,
Dazugehören,
ja,
nicht mehr
genau.
alleine zu sein, war dann auch ganz wichtig. Ich habe gerade gesagt, du warst insgesamt 27 Jahre bei den Zeugen Jehovas, du bist da eingestiegen, du hast Karriere gemacht, du warst auch einige Zeit dann Ältester. Und das ist ja ein ganz wichtiges Amt, da bist du ja nicht irgendjemand gewesen. Was war denn damals dann so, wie muss ich mir das vorstellen, Ältester bei den Zeugen Jehovas?
Ja, also ein Ältester, das kann man natürlich erst nach einer Zeit werden. Also dazwischen ist natürlich einiges passiert. Ne? Man muss ja erst mal, bis man Zeuge Jehovas wird, dauert das. Und irgendwann hat man sich diese Lorbeeren dann vielleicht verdient und dann ist man in dieser verantwortlichen Stellung. Also Ältester bedeutet, man ist eine Führungskraft bei den Zeugen Jehovas. Man hat ein Amt, das hat man eigentlich auch auf Lebenszeit, das heißt nicht irgendwie gewählt oder so, sondern man wird von ganz oben, wird man ernannt dazu und dann hat man eine Führungsposition und die kann halt unterschiedlich aussehen. Also hauptsächlich hat man dann leitende Aufgaben in den Ortsversammlungen, wie die Zeugen Jehovas ihre Gemeinden nennen, ist dann tätig dort als in Anführungszeichen Aufseher, Hirte, also man überwacht so ein bisschen das Leben der Menschen, die einem dort anvertraut sind und schaut, dass sie halt gemäß den Vorgaben der Zeugen Jehovas ihr Leben führen und dass sie natürlich auch fleißig und engagiert im Predigtdienst sind. Das ist dieser Haus-zu-Haus-Dienst der Zeugen Jehovas, genau.
Das waren aber auch Dinge, du hast es eben, also Predigtdienst, das eine, Hirtendienst ist was anderes, was dir liegt, aber es gab dann auch, du schilderst im Buch eine Situation mit einer älteren Dame, die erst wohl spät zu den Zeugen dazugekommen ist, Zeugen Jehovas, und die anscheinend mit dem Rauchen nicht so ganz aufhören konnte. Und das war so eine Situation, wo du als Ältester, wo man eigentlich normalerweise sagen muss, ja, geht nicht, du musst gehen. Das war so einer der Punkte, die dich an deine Grenzen gebracht haben, oder?
Genau, also einer der Punkte, es kamen noch viele andere dazu oder waren auch vorher schon einige Punkte, die mich ins Zweifeln gebracht haben. So nach dem Motto, ist das wirklich, wie Sie selbst sagen, die einzig wahre Religion, die einzig wahre von Gott geleitete Organisation? Dieses Bild bekam so langsam Risse, weil doch eine gewisse Unmenschlichkeit in den ganzen Regularien irgendwie für mich sichtbar war. Zum Beispiel das mit der Frau mit dem Rauchen, ne? Oder dass halt in anderen Dingen des täglichen Lebens reingeredet wurde, wie man seine Kinder zu erziehen hat, wie die Hausführung ist, wie eine Ehe zu führen ist, aber halt nicht nur allgemein und mit Ideen und Tipps, sondern wirklich mit Vorgaben bis ins kleinste Detail. Und das war mir sehr, sehr unangenehm, diese Vorgaben teilweise dort durchzusetzen, umzusetzen. Und das hat mich ja also in meinem Gewissen sozusagen an meine Grenzen gebracht dann auch.
Ich kann mir vorstellen, dass es dann auch herausfordernd ist, wenn man einerseits, wenn du einerseits sagst, hier, das ist aber eine Gruppe, die mir wichtig ist und Gott ist mir auch irgendwie wichtig geworden. Auf der anderen Seite, es passieren da Dinge, mit denen ich nicht mit kann, weil dann ist ja für einen schnell die Frage, schmeiße ich jetzt meinen ganzen Glauben, mein ganzes bisheriges Leben über Bord? Oder wann war für dich der Punkt, wo du gesagt hast, nee, ich muss da weg, ich muss raus?
Das war eine ganz krasse Situation, wo ich letztendlich den Entschluss gefasst habe. Das wird in dem Buch auch sehr detailliert geschrieben. Das ist eines Nachts passiert. Will ich mal nicht so viel verraten, aber es ist etwas passiert, was ich mir nicht hätte vorstellen können. Aber davor gab es halt so viele kleine Risse an meinem Glaubensbild, wie gesagt, ne? Dass viele kleine Dinge, die mich ins Zweifeln gebracht haben, dann war es hin und wieder schon mal die Situation da, dass ich gesagt habe, so, ich muss mich dort lösen von den Zeugen, was habe das auch versucht. Habe dann aber irgendwie, wurde wie so ein Gummiband immer wieder zurückgezogen, weil ich gedacht habe, so, naja, was ist denn da draußen außerhalb der Zeugen Jehovas? Uns wurde ja immer gesagt, das sind die bösen Weltmenschen. Also da draußen ist es auch nicht besser als hier drin. Und ja, wenn hier drin nicht alles Gold ist, was glänzt, dann bleibe ich aber trotzdem hier, weil es gibt halt keine Alternative in der Form. Deswegen hat es mich sehr, sehr lange dort drin gehalten. Also nachdem ich ja mich dann meinen ersten Lösungsversuch gemacht habe, hat es dann irgendwie noch 4 Jahre gedauert, bis ich letztendlich rausgegangen bin, ne?
Das klang so ein bisschen wie DDR, also was du gerade erzählt hast. Hier drin ist nicht
Nur
alles
es gab
optimal,
keine
aber
Mauer.
draußen, ja, es gab keine Mauer, genau. Ja, und dann vielleicht können wir das doch andeuten, diese kurze Geschichte, die mich so richtig umgehauen hat. Du hast dann irgendwie angefangen, in der richtigen Bibel zu lesen. Die Zeugen Jehovas haben eine Spezialversion, die so ein bisschen leicht verändert ist. Du hast ja eine richtige, in Anführungsstrichen, Bibel besorgt und hast auch gebetet, dass Gott zu dir spricht, dass da was passiert. Und es war dann so, dass dich eines Abends einfach der Schlag getroffen hat, sozusagen. Kannst du das mal kurz beschreiben, wie das war?
Ja, ich versuche es mal so ein bisschen zu überschreiben. Also im Prinzip war es so gewesen, ich habe versucht mit meinem Bibellesen, war ich halt sehr, ja, wie soll ich sagen, ich war sehr frustriert und habe gedacht, ich lese einfach nur noch die Bibel und bete, weil alles andere verwirrt mich, wenn ich dort anfange, noch andere Literatur zu lesen oder andere Bücher zu lesen. Ich habe dann wirklich nur noch in der Bibel gelesen und gebetet und es tat sich einfach nicht so sehr viel, aber ich habe dann die Bibel mehrfach gelesen, also zumindest das Neue Testament. Und eines Abends bin ich dann einfach hängen geblieben an einer Stelle, die mich dann wirklich mitten im Herzen getroffen hat. Und in dem Moment war es für mich so, dass ich Jesus erkannt habe, was für Zeugen Jehovas eigentlich ja, eine krasse Sache ist, weil Zeugen Jehovas glauben nicht an Jesus wie andere Christen, also glauben auch nicht, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Und an dem Abend ist es aber passiert, dass ich plötzlich gemerkt habe, die Hauptperson ist Jesus. Es geht um Jesus. Und das hat mich so fasziniert, so begeistert, dass es mich einfach emotional auch so umgehauen hat, dass ich die ganze Nacht nicht schlafen konnte und andere Dinge getan habe. Was ich getan habe, das wird im Buch
Im Buch
verraten.
nachlesen, genau.
Genau. Aber es war auf jeden Fall für mich nicht erklärbar übrigens. Also ich würde sagen, ich bin schon ein sehr objektiver Mensch und denke so, ja, das kann ja nicht sein, dass da irgendwie Jesus da vorbeikommt, nur weil du die Bibel liest und er dich dann irgendwie persönlich da berührt. Also das ist irgendwie Quatsch und so. Aber es sind ja auch, es ist halt ein Moment gewesen, wo ich gesagt habe, so, okay, auch wenn mein Verstand sagt, das ist Blödsinn, ich konnte es nicht leugnen, weil es einfach so war, ne? Und von daher ist es ein sehr intensives Erlebnis für mich gewesen. Und in dieser Nacht hat sich halt alles geändert für mich.
Und jetzt bist du Christ. Da könnte man dann fragen, in diesem, wenn man den Titel weiterstrickt, Lenin, Jehova, Jesus und was kommt dann? Was macht dich so sicher, dass du am Ziel deiner Suche angekommen bist? Das hat dich ja nur einige Jahrzehnte deines Lebens beschäftigt.
Ja, also ich fühle mich jetzt nicht so ganz so gut mit dem Begriff am Ziel angekommen, weil es hört sich dann schon so fertig an, schon so, ja, da kommt ja nichts mehr, so, jetzt kannst du irgendwie in Rente gehen, in Glaubensrente und sagen, so, du hast irgendwie deine Antworten gefunden oder so. Ich glaube nicht. Also erstens glaube ich, erstmal habe ich überhaupt gar keine Antworten auf all meine Fragen. Also das bleibt immer noch sehr spannend. Ich würde eher sagen, angekommen auf einem Weg, wo ich das Gefühl habe, so, das ist ein fester Weg, auf dem ich weitergehen kann und nicht so ein wackeliger Weg. Also so würde ich es vielleicht eher beschreiben. Aber dass ich angekommen bin, das ist so dieses, ich habe ja vorhin gesagt, dieses authentische, echte in der DDR, wo ich gesagt habe, das habe ich damals schon vermisst, dass Leute einfach offen und ehrlich gedacht und gesagt haben, ja, was in ihrem Kopf und ihrem Herzen vor sich geht. Und das hat mich da gestört am Kommunismus damals schon, später an anderen Dingen, aber auch bei den Zeugen Jehovas hat mich das gestört, nicht das machen, sagen und denken und fühlen zu können, was wirklich in mir drin ist. Und das ist jetzt halt anders, weil ich glaube halt, dass ich halt nicht mehr Menschen folge im Sinne von, da gibt es eine Organisation, eine Ideologie oder sonst irgendetwas, wo ich mich einfach dranhänge, sondern ich glaube tatsächlich, dass ich dem leibhaftigen Jesus Christus folge. Und das ist halt ein ganz großer Unterschied, ob man jetzt Menschen folgt, es denen recht machen will, oder ob man sagt so, nee, ich möchte Jesus folgen, ich möchte Gott folgen. Das macht für mich einfach den Riesenunterschied.
Jetzt hast du dein Buch frisch in der Hand, selber geschrieben. Für wen ist
Fühlt sich
das?
gut an.
Fühlt sich gut an. Ich bin
Fühlt
froh,
sich
dass es
sehr
das
gut
schön
an.
geworden ist, dass es dir gefällt. Wem würdest du das in die Hand drücken? Für wen ist das geschrieben?
Ich würde sagen, für wen eigentlich nicht? Also, weil, also das Buch, ich hatte tatsächlich einige Menschen im Sinn beim Schreiben, wo ich gedacht habe, die kriegen auch ein Exemplar oder haben teilweise schon eins bekommen, wo ich sage, das sind Menschen, die zum Beispiel gar nicht mehr was mit dem Thema Glaube oder Jesus am Hut haben. Also gerade solche Menschen hatte ich irgendwie im Sinn, weil genau ich ja auch so einer immer war und diese Menschen halt sehr gut verstehen kann. Ich bin, man muss sagen, als Atheist aufgewachsen und ich kann das total verstehen, wenn Menschen sagen, also mit Gott und Jesus, jetzt hör auf mit dem Kram, das ist alles Märchen, kann ich total verstehen, resoniere ich total mit und von daher ist es für solche Menschen auf jeden Fall geschrieben. Es ist für Menschen geschrieben, die auch auf der Suche sind, wo ich behaupte, das sind, glaube ich, fast alle. Also wenn man wirklich mal tief in sein Herz hineinhört, wird man schon sagen, so, naja, also so ganz sicher bin ich mir nicht, ob meine Antworten beantwortet sind, ob meine Suche, ob ich nicht mehr auf der Suche bin. Und dann ist das Buch ja auch so, dass mein Leben ja so viele Facetten hat. Also ich habe ja am Anfang hatte ich ja so als Titel für das Buch, weiß ich, ob du dich noch erinnern kannst, den Titel Das Leben ist krass, weil ich halt so unterschiedliche Sachen erlebt habe. Angefangen mit der DDR, mit dem Kommunismus, mit der Prager Botschaft, mit Selbstständigkeit, mit Buddhismus, mit einer Sekte, ich will zur Stasi und all diese Stationen, wo ich denke, da muss doch eigentlich für jeden etwas dabei sein, wo er andocken kann und sagen, finde ich zumindest spannend, oder ich war vielleicht auch schon mal in so einer Situation, wo es mir ähnlich ging. Mal gucken, wie der Tobias damit umgegangen ist und was der dort erlebt hat. Und es ist ja wirklich rein autobiografisch, das heißt, ich beschreibe dort wirklich nur, was mir passiert ist. Und von daher denke ich schon, dass der ein oder andere sagt, ich finde das spannend. Ich persönlich übrigens finde Lebensgeschichten immer sehr, sehr spannend. Also da geht man immer richtig mit und hat dann Bilder vor Augen. Und insofern für alle, die Lebensgeschichten mögen und ja, für alle, die spannende Sachen mögen, für alle, die sagen, ich möchte mal was wissen, wie war das Leben in der DDR. Für die ist es vielleicht auch spannend, weil ich versucht habe, auch das wirklich detailgetreu wiederzugeben. Wie waren das überhaupt damals im Osten? Und ich glaube, dass es auch Menschen helfen kann, ja, auf der Ost- und auf der Westseite einander besser zu verstehen. Ja, und wenn jemand sagt, so, Mensch, dieser Jesus, ne, also Irgendwie habe ich schon mal davon gehört. Ich bin auch als Kind irgendwie mal getauft worden, eine Kirche, aber ja, weiß nicht, dieses olle Buch Bibel, hat das was mit heute zu tun? Ja, einfach mal reinlesen, mal gucken, wie mich dieses Buch verfolgt hat, im wahrsten Sinne des Wortes, mein ganzes Leben lang.
Ja, genau. Und mehr dazu gibt es im Buch. Tobias, vielen Dank für das Gespräch. Danke für
Gerne.
deine Offenheit. Danke für dein Buch. Und sind wir mal gespannt, was da so an Reaktionen kommt. Ich wünsche dir alles Gute, Gottes Segen für alles, was kommt. Dank dir.
Dankeschön.
Tobias Ein war heute mein Gast. Sein neues Buch trägt den Titel Alles nur heiße Luft. Lenin, Jehova, Jesus, meine lange Suche nach der Wahrheit. Das Buch hat 176 Seiten, kostet 16 Euro und kaufen können Sie es in den Alpha-Buchläden oder beim lokalen Buchhändler Ihres Vertrauens. Bestellen lässt es sich im Netz, zum Beispiel direkt bei uns, brunnenverlag.de/shop. Schön, dass Sie dabei waren. Auf bald, Ihr Stefan Loss. Das war Buchgeflüster, Ihr Podcast vom Brunnenverlag.